Als Lutz mich fragte, worüber ich predigen möchte, habe ich ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Und das ist so ein Thema, auf dem ich eigentlich schon lange drauf rumkaue, buchstäblich. Und mir fiel dann nach langem Hin und Her nichts Besseres ein, als das zu überschreiben als von Helden und Superkräften. Und ich freue mich sehr über das Lied, was wir gerade gesungen haben, denn da kam die Frage schon vor, die mich bewegt. Wer kann unseren Gott aufhalten und wie schafft er es, dass sich wirklich irgendwann jeder vor ihm beugt? Von Helden und Superkräften. Aber warum? Und warum gerade jetzt? Jetzt gucke ich einmal in das Kirchenjahr hinein und wir kommen eigentlich ja so von Ostern her. Ostern haben wir alle noch gut im Gedächtnis. Es fängt an Palmsonntag, Einzug unter Jubel, also ein Held, der Held dieser Geschichte, reitet nach Jerusalem ein, um eigentlich sein Königreich in Besitz zu nehmen, so wie wir es aus Hunderten von Abenteuerfilmen kennen. Er reitet ein unter Jubel und dann geht es weiter. Er zieht sich mit seinen Freunden zurück, es kommt das Abendmahl, es kommt der Verrat, es kommt die Kreuzigung, es kommt der Tod und auf einmal ist Pause. Für 3 Tage ist Pause. Und dann, am 3. Tag, ist er auf einmal wieder da. Er ist auferstanden. Und irgendwie ist dieser Held wieder zurückgekehrt und ist 40 Tage wieder mit den Jüngern unterwegs und taucht hier und da mal wieder auf. Und es passieren die nächsten Wunder. Wunder, wie wir sie vorher schon beobachtet haben, wie wir sie aus der Bibel kennen. Und es passiert und 40 Tage ist er da und auf einmal ist Himmelfahrt. Es schien noch wieder alles in Ordnung zu sein und auf einmal ist er wieder weg. Und auf einmal ist wieder Pause. Wieder so eine komische Pause zwischen irgendwas und irgendetwas anderem. Und wir wissen nicht so richtig, was kommt. Das ist für mich die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Nun wissen wir ja, was Pfingsten passiert. Aber ich möchte diese Szene einmal aufnehmen und möchte mal so tun, als wäre es ein Film. Wir gucken uns diesen Film mal an. Was hat so ein Film für Zutaten? Zutaten sind natürlich auf jeden Fall, braucht man so einen Helden. Haben wir schon gesagt, die Rolle des Helden ist besetzt. Aber was macht so einen Helden aus? Ich behaupte mal, dass wir alle irgendwo in unserer Kindheit, in unserer Jugend und vielleicht auch jetzt noch so echte Helden haben. Also ich zumindest hatte in meiner Kindheit Helden, auf die ich geschaut habe und die mich begeistert haben. Was sind so eure Helden? Ruft es einfach mal rein. Habt ihr irgendwelche Helden eurer Kindheit, an die ihr euch erinnert? Sehr gute Wahl. Asterix und Obelix. Pippi Langstrumpf. Sehr schön. Also Asterix und Obelix. Irgendwie so ein kleiner, cleverer und so ein unbändig starker, etwas größer, kräftiger. Pippi Langstrumpf. Grenzen sprengen, Grenzen übertreiben. Eine Anarchistin mit Bärenkräften. Super Beispiel. Noch was? Spider-Man. Geiler Typ. Springt irgendwie so, knickt sein Handgelenk weg und schafft sich irgendwie durch Hochhaus Schluchten durchzuhangeln. Faszinierender Typ. Ich habe auch ein paar Helden meiner Kindheit. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Als erstes, ich muss zugeben, mein Vater war von Karl May begeistert. Und das ging natürlich an uns Kindern nicht ganz spurlos vorüber. Und einige unter euch erinnern sich vielleicht noch, so am Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag lief das im Fernsehen. Und dann ritten Old Shatterhand und Winnetou durch die Prärie. Und auch heute noch, wenn die Musik losgeht, kriege ich Gänsehaut. Wir sind ein paar Jahre in Segeberg gewesen bei den Karl-May-Festspielen und wenn Winnetou das erste Mal reitet und diese typische Melodie eingespielt wird, ich kriege immer noch Gänsehaut. Aber die Typen waren irgendwie, die waren besonders. Also es waren ja klar, irgendwie in Multicolor gezeichnete, überzeichnete Typen, aber irgendwie hatten sie etwas Besonderes. Also Winnetou, so ein durch und durch friedlicher Mensch, der nichts anderes suchte als Verständigung zwischen Indianern und Weißen. Und auf der anderen Seite Old Shatterhand, der das gleiche Ziel hatte, aber trotzdem irgendwie mit Bärenkräften und so einer Wahnsinnsknarre, der Henry Stutzen, der 11 Schuss in Folge dann abschießen konnte, ohne sein Ziel zu verfehlen. Ich fand die beiden toll. Ich wollte immer sein wie Old Shatterhand. Und das Schöne an denen und was sie besonders machte, sie wurden von beiden Seiten geachtet. Jedes Mal, wenn irgendwo Old Shatterhand oder Winnetou auftauchten, freuten sich die Unterlegenen, juhu, er kommt zu unserer Rettung, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Und die Bösen, da kommt Old Shatterhand, scheiße, der hat, Entschuldigung, Mist, der hat seinen Henry-Schutzen dabei, der ballert uns in Grund und Boden. Sie verbreiteten Angst und Schrecken. Und wie das so ist bei solchen Helden, der Film war vorbei und spätestens am Montagnachmittag spielte ich mit meinen Freunden auf der Straße Winnetou und Old Shatterhand. Dann gab es da noch einen. Wir verlassen mal die Welt der Filme. Es gab noch so einen Sportler. 1982 ist er mir brutal aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ich muss ihn wahrscheinlich erklären. Die wenigsten von Ihnen kennen ihn noch, weil er nicht so die Glanzfigur war. Hans-Peter Briegel. Hans-Peter Briegel war Außenverteidiger. Die Walz von der Pfalz wurde er genannt. Ein wahnsinniger Sportler. Furchtlos. Ne? Man sieht es auf dem Bild. Der spielte immer mit runtergeschobenen Stutzen. Schienbeinschoner? Brauche ich nicht. Egal. Der ist wirklich reingegangen. Der hat, und ich erinnere mich wirklich gut an dieses Spiel, die Hitzeschlacht von Sevilla, das Halbfinale der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien gegen Frankreich. Hans-Peter Briegel. Die Verlängerung lief. Es war heiß. Und Hans-Peter Briegel rannte, runtergeschobene Stutzen, er nahm den Ball am eigenen Strafraum aus, ging über seine linke Seite mit dem Ball ganz nach vorne, bis er irgendwie in die Nähe des Strafraums kam, passte nach innen und irgendwo standen sie da. Ganz legendär, Klaus Fischer mit seinem Fallrückzieher und einige erinnern sich. Ich fand ihn toll. Der war furchtlos. Also alleine die Tatsache, dass er seine Stutzen runtergeschoben hat und auf Schienbeinschoner verzichtet hat, ich meine, es tut weh, wenn so ein Gegner kommt. Ihm war das egal. Und bei diesem Spiel gegen Frankreich fiel es ganz besonders auf. Seine Gegner hatten keine Chance. Also die versuchten noch Schritt zu halten, aber je länger das Spiel dauerte, der blieb unterwegs, der hatte auf Hase gestellt gehabt, die Maschine lief und er walzte durch und die Gegner versuchten immer noch hinterherzukommen und man sah es in ihren Gesichtern, sie gaben dann irgendwann auf, weil sie sahen, sie konnten nicht mehr mithalten. Furchtlos, unaufhaltsam. Dann gab es noch so ein paar mehr. Den will ich nur ganz kurz erzählen, Zorro. Zorro fand ich toll, das lief damals so im Fernsehen als Vorabendserie, immer so eine 20 Minuten oder halbe Stunde Episode. Zorro, so ein maskierter Typ, unerkannt, taucht aus dem Nichts auf, verschwindet wieder im Nichts. Und das gleiche wie bei Winnetou und Old Shatterhand. Die Entrechteten, die Armen, die Gekniffenen, die freuten sich, wenn Zorro auftauchte. Und die Bösewichte, die kriegten irgendwie Angst. Er verbreitete Angst und Schrecken. Und einen letzten habe ich noch mitgebracht aus neueren Tagen, damit auch die Jüngeren vielleicht einen wiedererkennen, ist dieser Mann in Form einer Fledermaus. Die Filme, egal welche Generation wir nehmen von Filmen, es taucht immer dieser Scheinwerfer auf über Gotham City. Ein Scheinwerfer, der in den Nachthimmel die Silhouette einer Fledermaus wirft. Und wenn das Zeichen am Himmel erscheint, dann wird Batman gerufen und Batman kommt und wie bei den anderen Helden auch, die Bösen werden zur Rechenschaft gezogen und die Guten müssen sich irgendwie nicht mehr fürchten. Ich finde die echt klasse. Und bei Batman ist es so, wenn dieses Zeichen auftaucht, werden die, die es betrifft, gewarnt und die anderen können Hoffnung schöpfen. Das sind irgendwie so diese Typen von Helden, wie wir sie uns malen, wie wir sie auch toll finden, was uns auch begeistert, den wir nacheifern als Kinder oder als Erwachsene im Kino, dann vielleicht auch bewundern und sagen, doller Film. Aber wo sind wir jetzt hier? Jetzt haben wir über Filme gesprochen und über Helden. Wir haben Ostern immer noch im Kopf und die Auferstehung und wir befinden uns in dieser Pause. Nochmal zurück in so eine Filmkulisse. Wir sind jetzt da irgendwie, ne? Der Superheld ist aufgetaucht und ist wieder verschwunden und irgendwie ist dieser Film aber noch nicht zu Ende. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und der Predigttext ist nicht ganz zufällig. Dieser Text, weil er so eine ähnliche Dramaturgie wie so ein Heldenepos hat. Sehr viel kürzer gefasst, aber irgendwie gibt es da auch eine Pause. Einmal die Geschichte mit meinen eigenen Worten. Jesus kommt nach Kapernaum oder Kapernaum, wie es in anderen Übersetzungen heißt, und die Leute hören davon, wow, ne, da ist dieser Typ, der ist so faszinierend und sie versammeln sich, um ihn zu sehen und sind von ihm angezogen. Und das Haus ist voll, sodass es kein Reinkommen mehr gibt. Und da gibt es vier Freunde, die für ihren fünften, den Gelähmten, eine Hoffnung haben. Und sie hören davon, dass Jesus kommt, und diese Hoffnung treibt sie dazu an, hinzugehen zu diesem Haus, um ihren Freund, den Gelähmten, zu Jesus zu bringen, in der Hoffnung, dass er irgendwas tun kann, in der Hoffnung, dass er ihn heilen kann, dass er ihn retten kann, dass er ihm irgendwie was Gutes tut. Und das Haus ist voll, und jetzt kommen eigentlich so, das ist so diese sympathische Nebenrolle in dem Film. Jetzt kommen diese vier Typen, sehen das volle Haus, nicht träge, reißen das Dach auf, ich stelle mir das nicht gerade sanft vor, und lassen den Gelähmten runter zu Jesus. Und Jesus guckt ihn sich an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt stelle ich mir vor, diese vier Jungs, die voller Hoffnung dahingetrabt sind, die stehen da auf dem Dach, haben ihren Kumpel runtergelassen, juhu, Jesus hat zu ihm gesprochen, und ich kann sie vor mir sehen, wie sie sich abklatschen, und yo, das ist geschafft. Und jetzt kommt da wieder so eine Pause. Moment, Pause? Ja, was ist denn das jetzt da? Also der Gelähmte runtergelassen, seine vier Freunde, yeah. Der Gelähmte sitzt da, und da sind irgendwelche Zweifler, die haben es nicht verstanden. Und dann tauchte diese unangenehme Stille auf. Und dann gucken wir uns die Typen doch mal an. Also die vier Jungs auf dem Dach, wie gesagt, sie haben sich abgeklatscht. Dann gibt es die, ich nenne sie mal Fans, also die, die in dieses Haus gekommen sind, um Jesus zu hören. Die sind da und haben sich das angehört und sagen, wow, Jesus, endlich haben wir ihn mal gehört, aber irgendwie lese ich aus dieser Geschichte keine Erwartungshaltung von denen. Die vier Jungs, abgeklatscht, die sind mit ihrem Thema durch. Die Fans sitzen da, sind, was auch immer, unterhalten oder haben sich gefreut, dass sie Jesus getroffen haben. Und dann gibt es da eine Gruppe von Menschen, die sind skeptisch, die Skeptiker, die Schriftgelehrten. Wie kann der das tun? Und sie denken es auch nur. Und vielleicht kann man es auch in ihren Gesichtern ablesen, aber sie fragen sich, wie kann Jesus das tun, dass er einem Menschen die Sünden vergibt? Das kann doch nur Gott. Und die sind so nicht wirklich angetan von Jesus. Ganz im Gegenteil, die sind irgendwie angefressen. Wir gucken sie uns noch mal näher an, diese Schriftgelehrten, die sind irgendwie, sind das keine doofen Leute. Die haben sich jahrelang mit der Schrift auseinandergelernt. Man könnte sie durchaus Gläubige nennen. Also sie glauben ja, sie sind Juden. Sie haben die Schrift gelernt, sie haben sie auswendig gelernt und sie haben gelernt, sie auszulegen. Die sind nicht doof und sie zweifeln trotzdem. Irgendwie zweifeln sie noch. Und dann passiert etwas ganz Faszinierendes, wie ich finde. Das Ende der Geschichte. Das Ende dieser Geschichte. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Alle, steht da. Also, was haben wir gesehen? Schnelldurchlauf. Das Offensichtliche, da ist ein Wunder passiert. Da haben irgendwie so ein paar Typen einen Gelähmten zu Jesus gebracht. Jesus sagt, steh auf, der Typ steht auf. Großartig daran, der Glaube der vier Freunde. Ich meine, die sind da hingegangen, haben ihren Kumpel geschleppt, das Dach aufgerissen, ihn runtergelassen. Wow, ich meine, die hatten krassen Glauben. Ne? Die haben gedacht, wenn wir unseren Freund, unseren Kumpel jetzt zu Jesus bringen, und die haben alles daran gesetzt, das zu tun. Und dann gibt es da noch eine Zurechtweisung an die Gelehrten. Was denkt ihr euch eigentlich? Meint ihr nicht, dass das geht? Das ist irgendwie so eine Zurechtweisung. So lesen wir es häufig. Das Wunder und das alles, den Glauben der Freunde, das haben wir vielfach gehört und vielfach gesehen. Und einige kennen diese Geschichte sicherlich auch schon aus dem Kindergottesdienst und aus dem Konfirmandenunterricht und weiß ich nicht. Wir haben sie vielfach gehört und unser Blick ist eigentlich immer gleich. Da passiert ein Wunder und das ist auch gut so und wir bewundern den Glauben der Freunde und dann gibt es noch eine Zurechtweisung und jawohl, und das haben sie auch verdient. Soweit blicken wir. Ich möchte jetzt mal auf diese vermeintlich Unterlegenen blicken, denn da passiert etwas. Ich habe es eben schon gesagt. Es sind Schriftgelehrte, sie kennen sich in der Schrift aus, sie kennen eigentlich dem Wort nach Gott und Gottes Wirken und Handeln. Und vielleicht haben sie es sich auch ein Stückchen bequem gemacht in ihrem Glauben und in ihrer Schrift. Und ich glaube, das ist der Haken an der Sache. Und ich weiß nicht, ob wir ihnen recht tun, wenn wir immer sagen, so ja, die haben es nicht besser verdient, diese Schriftgelehrten, denn sie müssen es ja auch begreifen. Ja, vielleicht haben sie es sich ein bisschen bequem gemacht in ihrem Glauben. Und trotzdem passierte etwas. Nochmal, Jubel, Freude. Das alles ist offensichtlich und zu entdecken ist, dass Jesus irgendetwas ausspricht und etwas passiert, nämlich dieser Gelähmte geheilt wird. Da ist etwas, was unaufhaltsam ist. Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Da passiert etwas, was unwiderstehlich ist. Man kann sich dem nicht entziehen. Und wir lesen, es gibt Entsetzen. Sie staunten, in einer anderen Übersetzung heißt es, sie entsetzten sich alle. Sie entsetzten sich alle. Auf der einen Seite haben wir Jubel und Freude. Und wie, ne? Die Kumpels, die auf dem Dach sitzen, sich abklatschen. Ja, unser Kumpel kann wieder laufen. Und auf der anderen Seite gibt es das Entsetzen so. Irgendwas ist da passiert. Irgendetwas hat mich berührt. Und jetzt möchte ich dich fragen, wo stehst du in dieser Geschichte? Ich habe die Erfahrung gemacht, in all diesen Geschichten, in all diesen Gleichnissen finde ich mich wieder, ich mich selber. Am liebsten und der erste Impuls ist, ja, yeah, ich bin der Superheld. Haben wir ja gesehen, ne? Montagnachmittag, Sonntag noch Old Shatterhand geguckt, Montag war ich Old Shatterhand. Sorry. Die Rolle ist besetzt. Und Jesus gibt die auch nicht wieder her. Und es steht uns nicht zu, diese Rolle anzunehmen. Also bleibt nur eine von den anderen Rollen. Wo bist du? Bist du der Gelähmte? Der kommt ja irgendwie so, weiß nicht, fast ein bisschen passiv vor, Statist. Gut, Heilung, wahnsinniges Wunder. Oder bist du einer von den vier Kumpels, der alles versucht hat, den Kumpel mit deinem eigenen Glauben, deinen Kumpel zu Jesus zu bringen, dass er Heilung erfahren kann? Oder bist du ein Fan, der in der Mitte sitzt, der dabei sitzt, sich das Ganze anguckt und wow, sagt, was für ein Wunder, aber viel mehr habe ich damit nichts zu tun? Oder bist du ein Schriftgelehrter in diesem Moment und sagst, ich habe schon alles gelesen darüber, wie kann der nur? Ich habe gute Nachrichten für dich. Ich glaube, dass es egal ist, wer du bist in dieser Geschichte. Egal, ob du der Passive, der Statist bist, der Gelähmte oder einer von den vier Kumpels oder ein Fan oder ein Schriftgelehrter. Es ist egal, denn es passiert etwas. Sie entsetzten sich alle und sie priesen Gott, weil Gott durch Jesus gesprochen hat. Gott spricht und da passiert etwas. Und das hören wir und lesen wir nicht zum ersten Mal. Ganz am Anfang der Bibel steht schon in der Schöpfung, Gott spricht und es wird Licht und es wird Land und Wasser und es entsteht Leben auf der Erde. Da passiert etwas, nur durch sein Wort passiert etwas. Es bewegt sich alles. Alles kommt irgendwie in Bewegung. Alles kann dem nicht widerstehen, weil Gott gesprochen hat. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Gott spricht zu einem einzelnen Mann. Mose begegnet Gott am brennenden Dornbusch und sagt zu Mose, geh und nimm das Volk mit. Und Gott spricht und ein ganzes Volk macht sich auf den Weg. Hunderttausende von Menschen machen sich auf den Weg. Und dann gibt es dann noch so eine Lieblingsgeschichte von mir. Elia am Berg Horeb, der hat sich da verdrückt. Der war auf der Flucht vor einer bösen Königin und die hat all ihre Magie und bösen Mächte aufgebracht, um Elia zu verfolgen. Jetzt sitzt sich am Berg Horeb zurück und Gott spricht zu Elia. Aber bevor Gott spricht, treibt Gott etwas vor sich her. Er treibt einen riesigen Wind, einen Sturm, der das Gebirge zerbricht, vor sich her. Wind und Feuer und Erdbeben treibt Gott vor sich her, indem er einfach nur flüstert. Gott spricht und mit dem treibt er dieses ganze Elend, alles, was im Leben auf uns einstürmen kann, treibt er vor sich her mit einem Flüstern. Gott spricht zu Hesekiel. Hesekiel befindet sich in so einem Totenfeld, also zwischen lauter bleichen Gebeinen wird es da beschrieben. Und er soll weissagen und soll sprechen, dass diese Gebeine wieder Haut und Fleisch und Sehnen bekommen soll. Und Gott spricht durch Hesekiel und auf einmal steht da eine Zombie-Armee. Entschuldigung, die verdorrten Knochen stehen wieder auf und bilden eine Armee. Ich finde Zombie-Armee etwas spektakulärer. Und selbst die toten Knochen können nicht anders. Gott hat gesprochen, sie können nicht anders, als aufzustehen. Und dann die Heilung des Gelähmten. Gott spricht durch Jesus, zu dem Gelähmten steh auf. Und Gott spricht durch Jesus zu den Schriftgelehrten, die verzweifelt suchen, ob das richtig ist. Und sie können sich nicht dagegen wehren, dass sie in ihrem Leben, in ihrem Glauben erschüttert werden. Alle waren außer sich vor Staunen und priesen Gott und sagten, so etwas haben wir nie erlebt. Gott spricht. Die Auferstehung. Gott spricht und ein Lebloser, ein seelenloser Stein, der das Grab verschlossen hat, rollt zur Seite, setzt sich in Bewegung und zerbricht die Grenze zwischen Leben und Tod. Wie sollten wir nicht von dieser Macht, von diesem Wort nicht auch bewegt werden? Ich bin der Meinung, dass es in dieser Geschichte keinen Unterlegenen gibt. Es gibt keinen, der verloren hat. Ganz im Gegenteil, es haben alle gewonnen. Alle haben erkannt, dass Gott unwiderstehlich ist, dass Gott eine Macht hat, der wir nicht entrinnen können. Gott spricht und du kannst es nicht verhindern, dass er dein Herz berührt. Und du kannst es nicht verhindern, dass er dich erschüttert. Und du kannst es nicht verhindern, dass er deinen Glauben vielleicht ein wenig zurechtrückt. Das, was du in der Schrift gelehrt hast. Und du kannst es nicht verhindern, dass deine Lähmung auf einmal weg ist. Und du kannst es nicht verhindern, dass dein Glaube dich getragen hat, so wie die vier Kumpels, die sagen, jo, läuft bei uns. Du kannst es nicht verhindern. Wir sind immer noch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und wir blicken darauf zurück, was Jesus gemacht hat, was er getan hat, was da alles Wunderbares war. Er ist auferstanden, er ist zurückgekehrt. Und dann kam die Himmelfahrt und er hat den Jüngern stellvertretend auch für uns versprochen, dass er alle Tage bei uns sein wird und dass er uns einen Tröster schicken wird. Dass er also seine Kraft, seine Macht im begrenzten Maße auf uns übertragen wird. Und in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten warten wir. Wir warten darauf, dass was passiert, dass dieser Tröster zu uns kommt, dass der Heilige Geist kommt, dass Gott spricht, dass sich etwas bewegt, dass wir erschüttert werden. Wo stehst du und wartest? Bist du bereit dafür? Amen.